Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Auch die Fans von Borussia Dortmund sind gegen Investoren in der Fußball-Bundesliga. Warum? Das erklärt gleich hier im Gespräch Christopher Georgios. Er ist Redakteur des größten Dortmunder Fanmagazines schwarzgelb.de. Kerry Schreiner startet morgen in der neuen Frauenrennserie der Formel 1. Was sie sich davon erhofft und welche Träume schon vor dem Saisonstart ausgeträumt sind, verrät sie gleich hier im Interview. Und was ein Konzeptkünstler in Berlin mit dem Parabolspiegel angestellt hat, mit dem sonst das olympische Feuer traditionell entfacht wird, das klärt sich gegen Ende dieser Sendung. Eins vorweg: in der aktuellen Fußball-Bundesliga-Partie zwischen Schalke 04 und Werder Bremen hat Marvin Ducksch getroffen. In der 18. Minute erzielt er das 1:0 für die Bremer. Das Spiel ist in der nunmehr 41. Spielminute. 4 Spieltage also vor dem großen Saisonfinale können oder wollen die Favoriten bislang ihre Chancen nicht so richtig ergreifen. Dortmund schaffte ja nur ein 1:1 in Bochum. Das reicht nicht, um Tabellenplatz 1 zu festigen. Und Union Berlin gelingt auch nur ein Remis, allerdings gegen die vielleicht formstärkste Mannschaft der Liga aus Leverkusen. Entsprechend feierten beide Fanlager Jakob Rüger.
Der erste FC Union und Bayer Leverkusen lieferten sich im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei ein Duell auf Augenhöhe. Die Werkself schielt noch auf die Champions-League-Plätze und hatte mehr Ballbesitz, tat sich aber offensiv schwer. Union hatte dagegen die gefährlicheren Chancen. Mittelfeldspieler Leiduni verfehlte kurz nach der Pause bei der größten Chance der Gastgeber nur knapp das Leverkusener Tor aus 19 Metern. Auf der anderen Seite scheiterte Bakker für die Gäste mit einem Kopfball aus 11 Metern an Torwart Rönno. Union bleibt Tabellendritter nach einem leistungsgerechten 0:0 gegen Leverkusen.
Und vor den Leverkusenern rangiert in der Tabelle weiterhin RB Leipzig auf Platz 5, weil eben heute ein wichtiger Sieg für die Champions League vielleicht gelang gegen Hoffenheim, Thorsten vom Wege.
Im Kampf um die begehrten Champions-League-Plätze bleiben die Leipziger im Rennen, überzeugten beim 1:0 gegen die TSG Hoffenheim allerdings nur eine Halbzeit lang. In den ersten 45 Minuten, da spielte nämlich nur ein Team, das des Gastgebers. Und dass es zur Pause nur 1:0 für RB stand, war aus Sicht der Gäste aus dem Kraichgau die beste Nachricht. Christopher Nkunku hatte nach einer knappen halben Stunde das schließlich goldene Tor des Tages erzielt. Der Franzose war von Emil Forsberg glänzend in Szene gesetzt worden. Ansonsten sah man das bekannte Manko im Leipziger Spiel, den Chancenwucher. Nkunku selbst, Werner Raum und Leimer scheiterten vor dem Wechsel jeweils aussichtsreich. In der zweiten Hälfte wurde die Partie schwächer. RB tat nicht mehr als nötig. Die TSG hatte mehr Ballbesitz, aber kaum nennenswerte Chancen.
Nächste Woche geht es für die Leipziger ja gegen Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale. Und die Freiburger, die sind auch an diesem Spieltag ein RB-Spiegelbild irgendwie. Denn auch sie behaupten mit dem Sieg in Köln einen Champions-League-Rang. Stefan Kausen.
Der SC Freiburg ist drauf und dran, den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte tatsächlich zu realisieren, die Champions League. In Köln war es ein super enges Spiel, das durch den Flugkopfball von Doan wieder einmal nach einer Ecke der Breisgauer entschieden wurde. Marc Flecken, der Torhüter, war der beste Mann der Gäste vor 50.000 in Köln. Ein Spiel, das auch ein Unentschieden verdient gehabt hätte, aber vielleicht verdienen sich die Freiburger ja jetzt tatsächlich die Champions League.
Haben Sie es bemerkt? Äußerst wenige Tore sind bisher an diesem Spieltag gefallen. Auch Eintracht Frankfurt bleibt der eigenen Negativserie treu und spielt nur 1:1 gegen den FC Augsburg. Das sind nunmehr 9 Bundesliga-Partien ohne Sieg für die Hessen. Martina Knief.
Eintracht Frankfurt tritt auf der Stelle. Der FC Augsburg holt einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Das erste Tor fiel für die Frankfurter, es traf allerdings ein Augsburger. In der 25. Minute lenkte Elvis Rexbeschei eine Flanke von Aurelio Buta ins eigene Tor. Mehr tat sich in der ersten Halbzeit nicht. Augsburg kam besser aus der Kabine und erzielte in der 58. Minute durch Stürmer Ermedin Demirovic den verdienten Ausgleich. Die Gäste kämpften. Die Heimmannschaft zeigte ein ganz schwaches Spiel.
Der Glückskäfer des aktuellen Spieltags ist sicherlich der VfB Stuttgart. Im Abstiegskampf profitieren die Schwaben nämlich nicht nur von der dürftigen Performance anderer Teams im Tabellenkeller, sondern sie punkten selbst auch, und zwar gegen Borussia Mönchengladbach. Florian Winkler.
Dem VfB Stuttgart gelingt im Abstiegskampf der erhoffte Befreiungsschlag. Die Schwaben gegen Gladbach von Beginn an druckvoll und mit dem 1:0 durch Girassi in der 22. Minute. Die Borussia über weite Strecken blass und harmlos, kam erst spät zum Ausgleich per Handelfmeter, den VfB-Abwehrmann Sagadou verschuldete. Weigel traf sicher zum 1:1. Aber auch davon ließ sich Stuttgart nicht aus der Ruhe bringen und antwortete kurz danach ebenfalls per Elfmeter. Itakura sah nach einem Foul an Tomasch noch die rote Karte wegen Notbremse. Koulibaly stellte mit seinem Treffer vom Punkt dann auf den Sieg für den VfB.
Eine Woche nach dem furiosen Derby-Sieg gegen den FC St. Pauli ist der Hamburger Sportverein im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga gestolpert. Beim ersten FC Magdeburg verlor der Tabellendritte mit 2:3. St. Pauli dagegen gewann 2:1 gegen Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen rutschten damit auf Tabellenplatz 16 ab. Dafür ging es für Hansa Rostock nach dem Auswärtserfolg in Kaiserslautern im Ranking weiter nach oben, Stefan Kersthold.
Mit 1:0 gewinnt das Team von Alois Schwarz auf dem Kaiserslauterer Betzenberg. Der frühere Coach der zweiten Mannschaft des FCK hatte Hansa glänzend eingestellt. Die tiefstehende Abwehr um Rick van Drongelen stand, obwohl der Niederländer bereits in der Anfangsphase wegen einer blutenden Kopfwunde länger behandelt werden musste. Und vorne traf Kai Bröger. Kurz vor der Pause nutzte er eine nicht sehr glückliche Abwehr von FCK-Keeper Lute und erzielte aus 16 Metern das entscheidende 0:1. Dabei blieb es bis zum Ende, weil Hansa aufopferungsvoll kämpfte und dem ersten FC Kaiserslautern nur wenig Platz zur Offensive überließ.
Und später am Abend spielt dann auch noch Hannover 96 gegen Nürnberg. In den letzten Wochen beschäftigt ja die brisante Investorenfrage die Fußball-Bundesliga. Bis zu 3 Milliarden Euro sollen durch ein Private-Equity-Unternehmen auf einen Schlag in die Kassen der 36 Vereine gespült werden. Dieser Kapitalgeber würde ähnlich wie in Spanien und Frankreich für eine begrenzte Dauer rund 15% der Anteile einer noch zu gründenden DFL-Tochtergesellschaft erwerben, in welche ja die Medienrechte ausgelagert werden sollen. Am 24. Mai benötigt die DFL auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine Zweidrittelmehrheit, um diese Pläne umsetzen zu können. Doch die Clubs sind gespalten und die Fans protestieren mit Bannern deutlich erkennbar in den Stadien gegen diesen Investoreneinstieg. Christopher Georgios ist Redakteur des größten BVB-Fanmagazins schwarzgelb.de und beschreibt die Stimmung in der Fanszene so.
Das Ganze wird natürlich, wie es eigentlich traditionell bei solchen Themen ist, die sich rund um diesen, wir nennen das mal modernen Fußball, also im Grunde kommerzialisierten Fußball geht. Die Pläne werden dann schon sehr abgelehnt. Das fühlt sich jetzt für viele Fans schon so an, auch aufgrund der Laufzeiten, über die wir jetzt hier reden. Also es geht ja darum, um Anteilsverkauf, soll man ja nicht mehr sagen, aber sagen wir eine Anteilsveräußerung meinetwegen. Über einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren fühlt sich das schon für viele so an, als würde man jetzt wirklich für einen ganz langen Zeitraum eben ja einen Teil des Sports verkaufen, kann man schon so sagen. Von daher hat das schon so ein bisschen für viele Fans das Gefühl, als geht es jetzt gerade mal wieder um so eine richtig grundlegende, richtungsweisende Entscheidung und möchte sich natürlich dann auch entsprechend positionieren. Ja.
Was befürchten die Kritiker denn konkret?
Die Befürchtung kann man eigentlich ziemlich konkret dahingehend darstellen, dass man sagt, naja, wenn da ein Investor bereit ist, da sind ja Summen im Bereich 1,8 Milliarden bis 3 Milliarden so im Raum. Und natürlich ist es ja irgendwie naheliegend, wenn wir da so ein Private Equity Unternehmen haben, die da solche Summen investieren, dass die auch in irgendeiner Weise darauf Einfluss nehmen möchten, was da mit ihrem Invest passiert. Und da gibt es dann, glaube ich, ein paar ganz konkrete Befürchtungen, die vielleicht auch zeitlich gar nicht so weit in der Ferne sind und ein paar abstraktere Sachen, was so diese konkreten Sachen angeht. Es geht ja am Ende um Vermarktungsrechte, die ja auch dann an Wert zugewinnen sollen. Und wie gewinnen vor allem auch TV-Rechte an Wert? Naja, indem man vor allem Anschlusszeiten ein bisschen weiter aufdröselt, sage ich mal. Also, dass man sagt, na gut, wir müssen uns vielleicht nicht mehr eine Konferenz samstags 15.30 Uhr leisten, sondern wir spielen halt eben wieder montagabends oder an sonstigen Tagen unter der Woche. Auch Spielorte sind so ein Faktor. Das ist in anderen Ländern auch teilweise schon Usus. Also in Italien, da wird das Supercup-Finale eben in Saudi-Arabien auch mal ausgetragen, dass man eben da fürchtet, dass es Einfluss auf Spielorte geben könnte. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar abstraktere Befürchtungen. Also, dass man sagt, naja gut, wenn da ein Investor eben Einfluss nehmen möchte, vielleicht ist der auch nicht so super einverstanden damit, dass die Fans weiter offen auf Tribünen mit Spruchbändern etc. auch eben ihre Meinung kundtun und auch da versucht wird, sowas zu unterbinden. Letzter Punkt, der auch so ein bisschen abstrakter ist, aber glaube ich auch ganz konkrete Auswirkungen haben könnte, dass man sagt, naja, dieses Geld, je nachdem wie es verteilt wird, weil das ist eines der Punkte, die wir irgendwie noch gar nicht so richtig wissen. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sich das so ein bisschen orientiert an dem, wie es auch bei den TV-Geldern gemacht wird, nämlich dass die Großen eher mehr bekommen als die Kleinen. Das könnte natürlich auch oder wird dazu führen, dass dieser eh schon ziemlich kaputte Wettbewerb in der Bundesliga eigentlich noch weiter verfestigt wird dadurch.
Dem hält DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke beispielsweise aber entgegen, dass die Liga ja nur so international wettbewerbsfähig bleiben kann, die Ticketpreise vielleicht auch stabil bleiben und auch hochkarätige Transfers garantiert werden können. Das ist doch alles im Sinne der Fans.
Ja, möchte man meinen. Interessant ist immer dieses Argument, wenn, glaube ich, von Wettbewerbsfähigkeit der Liga als Ganzes die Rede ist, redet man eigentlich immer nur über die Wettbewerbsfähigkeit von den 2, 3 großen Vereinen in Deutschland. Das sind dann nun mal irgendwie Bayern München und Borussia Dortmund und deren Wettbewerbsfähigkeit, vielleicht alle Jubeljahre auch mal eine Champions League zu gewinnen oder vielleicht ein bisschen weiterzukommen, als im Achtelfinale auszuscheiden. Also da kommt man, glaube ich, auch schon direkt in dieses Spannungsfeld von Aki Watzke, was seine Doppelrolle angeht in DFL und BVB rein, weil er einerseits ja irgendwie auch die Interessen aller Vereine vertreten muss. Aber man eigentlich genau sieht, da geht es eigentlich sicherlich nicht um die Wettbewerbsfähigkeit des VfL Bochum im internationalen Vergleich. Also ich glaube, da muss man sich schon klar machen, dass es darum nicht geht. Und ja, diese anderen Punkte, die Sie angesprochen haben, die Watzke adressiert hat, also Thema Ticketpreise oder die Stars, die man in der Liga sehen möchte, ich glaube, das sind dann schon relativ populistische Versuche, da so ein bisschen die Fans zu spalten. Gerade Ticketpreise, also da sagen die Vereine eigentlich selbst schon seit Jahren, dass das am Gesamterlös oder am Gesamtumsatz der Vereine gar kein so entscheidender Faktor mehr ist. Und jetzt dann irgendwie, also er hatte im Weltinterview mal von 8 € für einen Stehplatz gesprochen. Also ich habe seit, glaube ich, 2005 eine Dauerkarte bei Borussia Dortmund, da hat die auch schon nicht mehr 8 € kostet, die Stehplatzkarte. Von daher kann man das da, glaube ich, auch ganz gut einordnen, was man von solchen Äußerungen zu halten hat.
Sie haben es gerade schon erwähnt, Hans-Joachim Watzke hat diese Doppelrolle, ist auf der einen Seite zuständig für die Interessen der gesamten DFL-Vereine und beim BVB ist er als Geschäftsführer auch in Verantwortung. Wie sehen Sie denn diese möglicherweise Interessensüberschneidung?
Ja, also ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall ein Spannungsfeld gibt und das zeigt sich, finde ich, auch ganz gut in den Äußerungen, die Watzke so in den letzten Wochen getätigt hat, weil man da schon auch eine Veränderung wahrnehmen konnte. Als er sich zum ersten Mal öffentlich dazu geäußert hatte, in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung, da hat er so ein bisschen diese Rolle gespielt, naja, ich lehne mich jetzt hier zurück. Wenn die Vereine das wollen, dann machen wir das gerne auch, aber Borussia Dortmund ist im Zweifel auch nicht darauf angewiesen, womit er wahrscheinlich auch recht hat, weil der BVB, der hat schon sein Büro in Singapur oder auch bald in den Vereinigten Staaten. Also die können sich im Zweifel auch um ihre Auslandsvermarktung selbst kümmern und die machen jetzt auch schon China-Reisen etc. Das heißt, eigentlich hat er sich da immer so zurückgelehnt und gesagt, naja, also wir sind da jetzt nicht mit verheiratet mit der Idee, wir können auch ohne. Und jetzt merkt man plötzlich, seit jetzt dann sozusagen vor seiner Haustür, nämlich in Dortmund, die Fans so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen sind, plötzlich ist er halt ein sehr großer Befürworter der ganzen Geschichte. Das passt auch unserer Meinung nicht zusammen. Und ganz wichtig ist, glaube ich, der Punkt, den ich gerade schon mal so ein bisschen angesprochen hatte. Man muss sich eben klar machen, dass am Ende von solchen Investitionen vor allem wieder auch die großen Vereine profitieren werden. Und das wird sich auch auf den Wettbewerb insofern auswirken, unserer Meinung nach, dass dieser Leistungsabfall, den es da in der Liga gibt, noch weiter verfestigt wird. Und dann profitiert natürlich eher ein Verein wie Borussia Dortmund davon als irgendein Zweitligist, der davon profitieren könnte. Und das ist ein Spannungsfeld, was man, glaube ich, nicht wegdiskutieren kann.
Aber könnte es nicht auch sein, dass das zusätzliche Geld, was dann reinkommt in den nächsten Jahren, dafür genutzt wird, strukturelle Probleme beispielsweise der kleineren Vereine in der Liga auszugleichen und ihnen so also den Anschluss an die finanzkräftigen Platzhirsche wie München und Dortmund zu ermöglichen?
Ja, das ist natürlich immer so das Argument, was da kommt. Nur ist natürlich bisher noch gar nicht klar, wie dieses Geld dann auch wirklich verwendet wird. Weil da hat man schon von verschiedenen Verantwortlichen der Vereine ganz unterschiedliche Aussagen gehört. Also dann ist zwar immer von diesen Infrastrukturmaßnahmen die Rede. Gleichzeitig hört man dann aber auch von Herbert Hainer von Bayern München zum Beispiel, dass er sagt, also Wettbewerbsfähigkeit ist für uns, dass die größten Stars in der Bundesliga spielen. Und wir müssen das Geld eben holen oder reinholen, um dann eben solche Stars zu finanzieren. Und was man auch beachten muss, die Vereine sagen, dass auch teilweise selbst. Also wenn wir Fans immer diese intransparente Vorgehensweise kritisieren, muss man sich auch mal, glaube ich, klar machen, dass auch ganz viele Vereine selbst sagen, wir wurden auch noch nicht so richtig mitgenommen in diesem ganzen Prozedere und wir wissen auch noch nicht, wie das Geld eigentlich verteilt wird und wofür das Geld verwendet wird und ob es da auch so eine wirklich richtige Zweckbindung gibt, die dann vielleicht auch über irgendwelche Mechanismen kontrolliert werden wird. Und wenn man da sieht, dass das irgendwie alles noch sehr, sehr nebulös und offen ist, ja, dann ist schon der Gedanke naheliegend, dass es dann wieder dazu führt, naja, die Großen, die diese Maßnahmen, diese Infrastrukturmaßnahmen nicht brauchen, die investieren sie in den sportlichen Bereich. Die Kleinen renovieren meinetwegen ihr marodes Stadion damit und der Wettbewerb geht dadurch eigentlich noch weiter kaputt.
Jetzt ist doch eigentlich die Zeit der Demut angemahnt worden nach der Corona-Pandemie. Die erkenne ich aber nicht. Sie?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, das hat auch damals schon niemand so richtig für voll genommen, muss ich ehrlich gestehen. Also zumindest mir ging das so. Und das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt der Fans, dass man eben sagt, also dass viele Vereine jetzt ein Corona-Defizit haben, das kann man nicht wegreden. Also das sagen die ja nicht einfach nur so, das ist so. Und dass auch viele Vereine Infrastrukturmaßnahmen nötig haben, auch das ist so. Aber es wird halt irgendwie bei diesen Diskussionen irgendwie nie darüber diskutiert, wie sind denn eigentlich die Vereine in die Situation geraten und welche Verantwortlichen haben da auch eine entscheidende Rolle mitgespielt und warum gibt man quasi den Leuten, die eigentlich schon in den letzten Jahren nicht ordentlich gewirtschaftet hat, wieder möglichst viel Geld an die Hand, um dann weiter irrsinnige Summen in Spielergehälter, Beratergehälter etc. zu pumpen. Und das muss man auch, glaube ich, immer so sehen, wenn wir über solche verantwortlichen Personen nachdenken, die verdienen auch sehr viel Geld an diesen ganzen Sachen. Also es ist schon so, das Fußballgeschäft ist ein Geschäft, an dem eigentlich nur drei Personenkreise sehr, sehr gut verdienen. Und das sind nun mal Spieler, Berater und Funktionäre. Und dann diesen Leuten dann ja möglichst, also es wieder zu erlauben, in kurzer Zeit möglichst viel Geld reinzuholen und jetzt darauf zu hoffen, dass sie das plötzlich alle furchtbar nachhaltig und in total gute Maßnahmen investieren, das ist unserer Meinung nach schon eine relativ naive Vorstellung.
Christopher Georgios vom Dortmunder Fanmagazin schwarzgelb.de war das hier im Gespräch und hat mir vor der Sendung auch noch erklärt, wie er auch im europäischen Kontext diese Investorenfrage sieht. Immerhin ist Hans-Joachim Watzke ja auch noch ins Exekutivkomitee der UEFA aufgerückt und hat auch dort entsprechend an Einfluss gewonnen. Diese längere Version des Gesprächs gibt's natürlich online in unserer Audiothek. Und jetzt ist Halbzeit in Gelsenkirchen zwischen Schalke und Werder Bremen. Bremen führt 1:0 und wie das zustande kam in den ersten 45 Minuten, weiß Jens Walbrut.
Es war ein souveräner Auftritt von Werder Bremen. Es ist verzweifeltes Anrennen von Schalke 04 und in Zahlen bedeutet das 1:0 für die Gäste von der Nordsee. In der 18. Minute war es Marvin Ducksch, der nach einem tollen Konterangriff für Werder Bremen abschloss, wurde von zentraler Position von Maximilian Philipp eingesetzt und schob mit dem rechten Fuß flach ins Tor von Schalke 04 ein. Vorausgegangen waren aber individuelle Fehler der Schalker, denn eigentlich war es ein Einwurf für Schalke tief in der Hälfte von Werder Bremen auf der linken Seite. Dieser Einwurf ging verloren und dann waren es nur zwei Stationen, die zum Torerfolg führten. In der Folge versuchte Schalke zu eigenen Torchancen zu kommen, doch bisher gelang das nicht. Werder führt mit 1:0, verdient zur Halbzeit auf Schalke.
Am 29. April 1905, da gab es ein denkwürdiges Fußballspiel auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Genau heute, also vor 118 Jahren, spielte damals Deutschlands inzwischen ältester Fußballverein Germania 1888 unter den Augen von Kronprinz Wilhelm auf einem improvisierten Spielfeld gegen Civil Service FC aus London, eines von 11 Gründungsmitgliedern des britischen Fußballverbandes FA. Der damals amtierende Berliner Meister gewann 3:2. Heute gab es in Tempelhof nur ein paar hundert Meter vom Originalschauplatz entfernt, die Revanche. Thomas Jedeke, Sie waren heute für uns ja live dabei. Warum hat das denn überhaupt erstmal so lange gedauert, bis es jetzt endlich zum Rückspiel kam?
Ja, höchstwahrscheinlich, weil Civil Service so ein vielbeschäftigter Club ist. Die Londoner gehen traditionell einmal im Jahr auf eine Kontinentaltour in Europa. Damals zu dieser Zeit, als dieses Spiel stattgefunden hat, vor allen Dingen, um das Spiel populärer zu machen. In Deutschland kannte das ja noch kaum jemand. Und in Berlin gab es Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht mal ein geeignetes Stadion, wo man hätte spielen können. Also ging man aufs Tempelhofer Feld, wo erst viel später der Flughafen gebaut worden ist. Ja, und durch die Anwesenheit des sportbegeisterten Kronprinz Wilhelm gab es so viel Publicity, dass Deutschland einen richtigen Fußballboost nochmal bekommen hat. Es gibt noch die alten Fotos, die sieht man, da hat er diesen langen weißen Mantel an, die Militärmütze und eine Kaffeetafel steht da festlich gedeckt. Und infolge dieses ganzen Ereignisses wurde 1908 der Kronprinzenpokal ins Leben gerufen. Lange Zeit ein wichtiger Pokal in Deutschland für die deutschen Länder. Und Civil Service, die haben auch profitiert von der ganzen Sache, weil sie noch öfter zu den Gastspielen eingeladen worden sind, wie sich Clubpräsident James Kellett erinnert.
That's right. And the club then started to receive invites to other countries.
Und die sind besonders nach Spanien eingeladen worden. Da haben sie gespielt gegen Real Madrid in den 20er Jahren. Zweimal innerhalb einer Woche hintereinander. Und die beiden Spiele haben sie sogar gewonnen, sagt Kellett, der seit über 40 Jahren im Verein ist. Ja, eher unwahrscheinlich, dass sie heute noch Real Madrid schlagen werden. Ja, das kann man sich denken wahrscheinlich.
In den Anfangsjahren des Fußballs war der Verein ja eher ein wichtiger Botschafter des Sports. Welche Rolle spielt Civil Service denn heute noch?
Ja, Civil Service ist ein reiner Amateurverein, waren sie immer, sind sie immer geblieben. Heute haben sie ungefähr 200 Mitglieder, Beamte, vor allen Dingen öffentlicher Dienst, also Civil Service, das heißt es ja übersetzt. Insgesamt gibt es 10 Männermannschaften seit 2019, auch ein Frauenteam, keine Jugendmannschaften. Die spielen vor allen Dingen, weil sie Spaß haben wollen, weil es um Kameradschaft geht, um diese soziale Pokale und Ergebnisse, da gucken die nicht so drauf. Aber für ihre Verdienste eben, für das, was ich gesagt habe, da sind sie 2013 als eines von zwei Teams eingeladen worden, das allererste Fußballmatch auf dem royalen Gelände des Buckingham Palace zu spielen. Und wegen Covid mussten sie diese Reisetätigkeit unterbrechen eine ganze Weile. Aber jetzt sind sie froh, dass sie wieder zu der gewohnten Reiseroutine zurückgefunden haben. Und für dieses Wochenende waren sie jetzt in Berlin mit ungefähr 60 Leuten, dem Frauenteam, der ersten Herren und einer Ü32-Gruppe, die ja auch diese Revanche gespielt haben. Also die ersten Herren, die haben verloren von Civil Service 1-3 gegen Germania. Und die Ü32-Truppe, die hat allerdings gewonnen, 4-0 gegen die alten Germanen.
Und wie ist es im Vergleich dazu Germania als dem ältesten Fußballverein Deutschland in seiner langen Geschichte ergangen?
Ja, im Prinzip ganz ähnlich wie bei Civil Service, wenn man vom Anfang mal absieht. Am Anfang hat Germania ein bisschen was gewonnen in Berlin, lokale Meisterschaften. Und Germania ist zum Beispiel auch der erste inoffizielle deutsche Meister 1890, also bevor sich der DFB gegründet hat. Aber danach haben sie nie wieder was Besonderes eigentlich gerissen. Und nochmal vielleicht, um zu diesem Tempelhofer Feld zurückzukommen. Viele von den ersten Vereinen in Deutschland, die sich gegründet haben in der Zeit, Viktoria, Preußen, Blau-Weiß und eben Germania, die sind rund um dieses Tempelhofer Feld entstanden, weil das eben der einzige Ort war, im Prinzip mehr oder weniger in Berlin, wo man genug Platz zum Spielen hatte. Germania, die haben aktuell 300 Mitglieder, also in etwa von der Größe ungefähr dasselbe wie Civil Service. Und sportlich sind die aber auch nie wirklich aus ihrem Bezirk Tempelhof herausgekommen. Es hat in der Vergangenheit zwar immer mal wieder einen Sponsor gegeben, der aufgetaucht ist und ein bisschen was gegeben hat. Aber wenn die keine Lust mehr hatten, dann ist es auch für Germania wieder eine Etage tiefer gegangen in den Ligen. Aktuell spielen sie in der 10. Liga von 11 Spielklassen in Deutschland, der vorletzten. Aber für den 71-jährigen Präsidenten von Germania, Heinz-Dietrich Kraszewski, der auch ein waschechter Tempelhofer ist, seit über 60 Jahren im Verein ist und von seiner Wohnung direkt auf den Platz gucken kann, für den ist es nicht wirklich tragisch.
Hier die Trainingsjacke. Hinten steht drauf, was, ältester deutscher Fußballverein, und vorne sind wir frei. Überhaupt nichts. Ja, und so ist es halt. Wir haben nicht mal Werbung auf dem Trikot. Es ist halt schwierig, irgendjemanden zu finden, der zu einem passt. Man muss ja auch was haben, mit dem man sich identifizieren kann. Das nutzt ja nichts. Wenn ich hier am Ende eine Kneipe habe, in die ich nie ein Bier trinken gehe, würde ich nicht Werbung laufen. Also ist ja normal.
Heinz-Dietrich Kraszewski, der Präsident von Germania. Und Germania bleibt sich also treu, hält den Ball weiter eher flach. Denn wer will eigentlich schon so sein wie Bayern München? Kraszewski und seine Germania jedenfalls nicht.
Vielen Dank, Thomas Jedeke, live aus Berlin über ein Fußballrückspiel, das 118 Jahre auf sich warten ließ. Jetzt geht der Blick wieder nach vorn. Bis 2026 wird die Formel 1 weiter in Aserbaidschan fahren. Das hat die Rennserie heute bekannt gegeben. Und dieser Stadtkurs in Baku, der ist durchaus anspruchsvoll. Das zeigte sich für Achim Scheu heute schon beim Sprintrennen.
Der enge Stadtkurs von Baku lag bisher eigentlich mehr den Ferrari, Sieger des Sprintrennens, am Ende aber ein Red Bull, Sergio Perez. Ein bisschen überraschend vor Charles Leclerc, eben im Ferrari. Platz 3 für den WM-führenden Max Verstappen, ebenfalls Red Bull. Die beiden Mercedes fuhren im Sprint wieder hinterher. George Russell immerhin noch Vierter, Lewis Hamilton nur Siebter. Ein solides Sprintrennen fuhr Nico Hülkenberg im Haas. Relativ unspektakulär Platz 15 von 18 ins Ziel gekommenen Boliden für den einzigen Deutschen in diesem Jahr in der Formel 1.
Ja, und die Formel 1, die fährt derzeit in ihrer 74. Saison. In über 1000 Rennen waren 774 verschiedene Piloten am Start. Davon waren aber nur zwei Frauen. Das soll sich in Zukunft ändern. Morgen beginnt die Saison der F1 Academy. Das ist eine neue Frauenrennserie. Mit diesem Projekt will die Formel 1 nach eigenen Angaben Rennfahrerinnen fordern und fördern. 5 Teams sind dabei, die jeweils 3 Autos einsetzen. 21 Rennen sind geplant. Gefahren wird in Spielberg in Österreich. Dann folgen die Rennen in Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlanden und zum Schluss in den USA. Unter den 15 Pilotinnen ist auch Carrie Schreiner. Sie steigt für den französischen Rennstall ART ins Cockpit. Und ich habe die 24-jährige Saarländerin gefragt, was sie denn daran reizt, mitzufahren in dieser neuen Rennserie.
Also um ehrlich zu sein, ist es mein Ziel, jetzt nicht in die Formel 1 zu kommen. Klar, ich denke, das ist von einigen Jungen, die da fahren. Die träumen mit Sicherheit noch davon, aber ich bin da eher immer realistisch gewesen. Und ich hatte eigentlich schon mit dem Formelsport abgeschlossen. Aber durch diese Anfrage und die neue Serie, ich meine, der Name Formel 1 zieht natürlich. Also für mich ist es eine Chance, dort gesehen zu werden, wenn ich gut bin. und dass es mir vielleicht die eine oder andere Tür öffnet in den bezahlten Motorsport, egal in welcher Serie, in welcher Klasse.
Sie hatten das gerade schon angedeutet. Sie hatten ja erst mit dem Kartsport begonnen, dann die Formel 4 durchlaufen. Dann sind Sie in den GT-Sport gewechselt und auf die Langstrecke. Warum hatten Sie denn seinerzeit überhaupt der Formel den Rücken gekehrt?
Ich bin ja 2 Jahre lang Formel 4 gefahren und dann ergab sich die Frage, was mache ich als nächstes? Ich bin 2016 auch ein paar Rennen in England gefahren. Formel 3 Auto hatte ich ein paar Tests in der Saison, genau. Und in England ist es halt so, dass das Auto ein bisschen kostengünstiger ist oder die Serie. Deswegen wäre das realistisch gewesen. Aber alles, was darüber hinausgeht, Formel 3 Europameisterschaft oder selbst Formel 2, das ist für uns unrealistisch gewesen, weil man braucht da schon ein 7-stelliges Budget. Und ich glaube auch für die Formel 1, man muss eigentlich ein Ausnahmetalent sein, man muss die richtigen Leute kennen und braucht unbegrenztes Budget. Bei mir sind da einige Dinge nicht gegeben.
Was erhoffen Sie sich denn jetzt von der Zusammenarbeit mit dem französischen Rennstall ART?
Also für mich ist es eine große Ehre, dass mich so ein Team kontaktiert hat. Ich glaube, es gibt kaum ein Team, das so viele Erfolge vorzuweisen hat und so viele Namen hervorgebracht hat. Deswegen, ich freue mich sehr darauf und ich bin mir sicher, dass ich da einiges noch von lernen kann.
Das heißt, Sie treten jetzt in die Fußstapfen von beispielsweise Lewis Hamilton?
Ja, die sind alle für das Team gefahren. Ich möchte mich jetzt nicht auf eine Ebene mit Formel-1-Fahrern stellen, aber es ist sehr Fakt, dass ich für das gleiche Team fahre, wie die früher gefahren sind.
Was sagen Sie als Pilotin? Können Frauen gleich stark in der Formel 1 fahren wie Männer oder gibt es da tatsächlich Unterschiede?
Also, ich glaube, dass es in den nächsten Jahren keine Frau in der Formel 1 geben wird. Also ist meine Meinung. Das hängt an vielen Faktoren zusammen. Dass es weniger gibt, es vielleicht dann doch noch nicht so richtig gefördert wurde. Oder es gibt auch vielleicht viele Frauen, die gar nicht so viel Spaß daran haben. Dadurch, dass es so wenig gibt, ist es natürlich auch schwieriger, die das Potenzial dazu hätte, zu finden.
Haben Sie ein wenig die Sorge, das meine ich zumindest rauszuhören, dass die Formel 1 jetzt diese aktuelle Frauenrennserie ins Leben ruft, ja, um vor einem gewissen Macho-Image und mangelnder Diversität vielleicht sogar auch abzulenken?
Nee, also ich meine, ich finde das eine gute Sache, dass es unterstützt wird. Man muss ja irgendwo mal anfangen, ne? Also es gab noch nicht so viele Förderungen, die so aussahen wie das. Das heißt, es ist schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Vor allem, es ist ja auch anders als in der W-Series, dass man halt viel mehr Fahrzeit hat. Deswegen hat man bewusst die Rennen nicht im Rahmen der Formel 1 gemacht, dass man die Möglichkeit hat, 3 Rennen pro Wochenende zu machen, viel freies Training plus 15 Testtage, viel bessere Voraussetzungen, um sich zu entwickeln, kann man eigentlich nicht haben.
Aber wenn es doch um ernsthafte Förderung und Gleichberechtigung ginge, dann hätte man ja nicht bis 2023 warten müssen.
Ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema. Wo fängt man an? Wie sieht es aus? Es ist natürlich schwierig, einfacher gesagt als getan. Deswegen, also ich würde das gar nicht so negativ bewerten, sondern ja, es ist mal ein Anfang. Ich meine, man sieht ja immer mehr Förderungsprojekte für schon Mädchen im Kart. Und das ist ja der richtige Weg, schon dort anzufangen und genau das mitzugeben, was wichtig ist, was man braucht, um Profi-Rennfahrer zu werden.
Wächst vielleicht auch der Druck von außen jetzt, mit dieser Academy zu kommen, weil ja im Nachhaltigkeitsplan der Formel 1 beispielsweise als Ziele Diversität und Inklusion festgehalten sind?
Ja, natürlich. Also ich meine, die Stimmen wurden ja immer lauter, dass man mehr tun muss für Frauen. Deswegen ist es auf jeden Fall der richtige Schritt von der Formel 1. Und sie haben nicht nur geredet in der Richtung, sondern jetzt auch mal was gemacht.
Die frühere Rennfahrerin Susi Wolf übernimmt ja eine leitende Funktion. Sie soll als Geschäftsführerin mithelfen, bestmögliche Strukturen zu schaffen, um Frauen auf ihrem Weg in die Spitzenklasse des Motorsports zu fördern. Was erhoffen Sie sich denn von der Frau des Mercedes-Teamchefs Toto Wolf bei dieser Aufgabe?
Also ich bin gespannt, was sie da genau machen wird oder inwiefern sie uns helfen kann. Also generell hat sie ja eine ganz gute Historie als Fahrerin. Sie ist schon ewig mit dem Geschäft, hat schon verschiedene Teams geleitet in der Formel E oder ist auch schon länger in der Formel 1 unterwegs in verschiedenen Funktionen. Und ich denke natürlich, der Toto wird auch einen ein oder anderen Tipp geben können. Aber was sie jetzt genau da macht, das werden wir sehen. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, sie mal kennenzulernen.
In der Vergangenheit waren ja die Finanzierung und die begrenzte Zeit auf der Rennstrecke die größten Probleme für Rennfahrerinnen. Wie sollen diese Hindernisse beseitigt werden künftig?
Also auch schon durch diese Serie, die auch schon von der Formel 1 unterstützt wird, aber auch durch die Teams und vor allem halt auch medial gepusht wird, dass dadurch die Mädels halt auch noch größere Chancen haben, Sponsoren zu finden, weil je größer die Sichtbarkeit ist, desto interessanter ist es für mögliche Partner. Das heißt, ich denke mal, in der Richtung ist auf jeden Fall einiges möglich.
Sie sind ja in Ihrem Bereich eigentlich immer die Pionierin, die Wegbereiterin. Ist das manchmal auch eine undankbare Rolle, weil beispielsweise das Können damit so einen unnötigen Orchideenbonus bekommt und man gar nicht da drauf schaut, sondern immer nur sagt, oh, sie ist die erste Deutsche in der Rennserie, sie ist die erste Formel-1-Pilotin. Oder genießen Sie das?
Ja, genießen würde ich jetzt nicht sagen. Und es stört mich auch nicht. Mein Gott, natürlich nimmt man mit, was geht, aber es ist jetzt für mich nicht so wichtig, in irgendwas die Erste zu sein. Oder ich meine, ich konzentriere mich auf dich selbst. Was natürlich schön ist, ist, wenn man immer wieder liest von kleinen Mädels oder wo die Väter mir schreiben, dass ihre Tochter nur wegen mir sich jetzt traut, Kart zu fahren. Vorher immer dachte, das ist nur was für Jungs. Das ist dann natürlich schön, weil dann hat man da auch das Gefühl, dass es auch junge Mädchen erreicht und denen Mut macht. Ja, das würde ich schon als positiven Nebeneffekt sehen. Aber sonst möchte ich einfach Erfolg haben und ja, so weit kommen, wie es geht.
Carrie Schreiner fährt in der neuen Frauenrennserie der Formel 1, aber in erster Linie, um sich für andere Rennserien zu empfehlen. Sexualisierte Gewalt im Sport wird gerade in den letzten Jahren verstärkt thematisiert. Das liegt an wissenschaftlichen Studien, aber auch an den Betroffenen, die immer häufiger auch öffentlich von dem berichten, was ihnen widerfahren ist. Meistens sind das Sportlerinnen und Sportler aus den alten Bundesländern. Im Staatssport der DDR hat sich bisher alles auf die Aufarbeitung des staatlich verordneten Dopings konzentriert. Aber auf einer Veranstaltung der Aufarbeitungskommission zuletzt in Schwerin ging es um das Thema sexueller Missbrauch im DDR-Sport. Andrea Schültke war für uns mit dabei.
Sexualisierte Gewalt im DDR-Sport war und ist bis heute ein noch größeres Tabuthema als in den alten Bundesländern. Das hat die Veranstaltung noch einmal deutlich gezeigt. Neben ehemaligen Turnerinnen und Gymnastinnen ist der frühere Wasserspringer Jan Hempel einer der wenigen DDR-Sportler, die jahrelange schwere sexuelle Übergriffe durch Trainer und Betreuer bisher öffentlich gemacht haben. Erfahrungen, die sie mit vielen, vielen noch unbekannten Athletinnen und Athleten teilen. Neben Hempel haben in Schwerin drei weitere Betroffene des DDR-Sports gesprochen, vor allem über die Folgen, die die Übergriffe für ihr Leben hatten und immer noch haben.
Es gibt gute Tage, aber es gibt ganz viele schlimme Tage, wo man einfach sich fragt, wie geht's denn jetzt weiter, gibt's einen Morgen noch?
Berichtet die ehemalige Leichtathletin Karin. Bereits im zweiten Schuljahr für den Leistungssport gesichtet, erfuhr sie dort sexuelle Gewalt, sowohl durch ihren Trainer als auch durch den Sportarzt. Das soll anderen Kindern nicht passieren. Auch deshalb spricht Karin in Schwerin das erste Mal öffentlich vor Publikum. Es fällt ihr nicht leicht, sie ist aufgeregt, berichtet sie im Vorfeld. Auf dem Podium ist davon nichts zu spüren. Sie strahlt Kraft aus und den Willen, bekannt zu machen, wie schwer es für Betroffene ist, Unterstützung zu erhalten, etwa beim Beantragen von Hilfsleistungen.
Dann ist es ja oftmals auch so, dass wir uns ziemlich alleingelassen fühlen, weil wir wieder an einem Punkt sind, wo wir nochmal beweisen müssen, erklären müssen, was uns wieder in die Geschichten von damals zurückführt, retraumatisiert. Oder es sind irgendwelche Anträge, wo man wieder schier daran scheitert, nicht weil man den Antrag nicht lesen kann, aber einfach diese ganze Bürokratie, die dahinter steht.
Hilfe finden beim Bewältigen der Bürokratie ist nur eine der vielen Hürden für Betroffene. Hinzu kommen unter anderem fehlende Therapieplätze und ein Mangel an spezialisierten Beratungsstellen. Es fehlt an Unterstützung, um mit den Folgen der Übergriffe zu leben. Diese Folgen sind gravierend. Anne Drescher ist Landesbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Bei ihrem Amt ist eine Anlaufstelle eingerichtet für Geschädigte des DDR-Dopingsystems. Im Laufe der Gespräche sei auch sexueller Missbrauch verstärkt ein Thema geworden. Anne Drescher spricht angesichts der Gewalt, über die die Betroffenen berichtet haben, von Menschenrechtsverletzungen, begünstigt durch die Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse im DDR-Sportsystem.
Gerade vor dem Hintergrund dieser Missbrauchserfahrung, der Gewalterfahrung, die Kinder und Jugendliche in diesen Abhängigkeitsverhältnissen machen mussten, ist es Zeit, ein bisschen an diesem Lack der DDR-Medaillenerfolge zu kratzen. Diese Medaillen sind vergiftet, vor dem Hintergrund, was Kinder dafür durchmachen mussten.
Das führt auch Bettina Rulofs noch einmal deutlich vor Augen. Die Sportsoziologin aus Köln hat 72 Erfahrungsberichte von Betroffenen aus dem Sport ausgewertet, die sich bei der Aufarbeitungskommission gemeldet hatten. 12 davon kamen von Athletinnen und Athleten aus der DDR.
Die sozialistische Gesellschaft wahrte nach außen hin den Schein, dass gerade die jungen Menschen vom Aufwachsen in sozialistischen Strukturen profitierten. Gewalt durfte nicht sein und bedeutete stillhalten. Schweigen nach außen.
auch im Sport. Eine der 12 DDR-Sportlerinnen, die an der Studie der Aufarbeitungskommission teilgenommen haben, ist die ehemalige Leichtathletin Karin. Sie macht eindringlich klar, wie wichtig ihr eine Entschuldigung des organisierten Sports gewesen wäre. Ein Signal, dass die Organisation, in der ihr das Leid angetan wurde, Verantwortung übernimmt. Im Oktober 2020 schienen sich Karins Erwartungen zunächst zu erfüllen durch Petra Zschoppe. Die damalige Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes sagte auf einer Veranstaltung:
Ich möchte an dieser Stelle, und zwar nicht nur persönlich, sondern im Namen des organisierten Sports, alle Betroffenen, auch diejenigen, von denen wir bisher noch nicht wissen, für das Leid, was ihnen widerfahren ist, um Entschuldigung bitten.
Worte mit großer Wirkung auch auf Karin, die damals im Publikum saß.
Damals war ich sehr ergriffen davon, war überrascht über diese eindeutige Aussage und habe mich auch gefreut, dass ich das erste Mal von einem Vertreter eine Entschuldigung gehört habe, also dieses Wort Entschuldigung. Ja, man kann Entschuldigung auch umschreiben, aber es war dieses Wort Entschuldigung, was so viel bewirkt hat.
Bei der Veranstaltung vor 2,5 Jahren hatte die damalige DOSB-Vizepräsidentin auch Ankündigungen über weitere Unterstützung für Betroffene gemacht. Ein Jahr danach sei für sie keine wahrnehmbare Umsetzung erkennbar gewesen, sagt Karin. In einer E-Mail an Petra Zschoppe fragt sie:
Haben Sie das wirklich damals als Wahrheit diese Entschuldigung ausgesprochen? Habe auch um ein Gespräch mit dem DOSB gebeten und habe auch meine Bereitschaft erklärt, als Betroffene meine Expertise einzubringen bei der weiteren Aufarbeitung. Leider gab es da nie eine Reaktion drauf.
Erst als sich die unabhängige Interessenvertretung Athleten Deutschland einschaltet, kommt dann doch im letzten Sommer ein Gespräch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zustande. Karin hatte auf Verständnis gehofft für die Situation von Betroffenen und darauf, vom neuen DOSB-Präsidenten Thomas Weikert das Wort Entschuldigung zu hören.
Im Laufe des Gesprächs hat dann leider der DOSB-Präsident gesagt, er kann sich nicht alle Fehler seiner Vorgänger auf den Tisch ziehen, was mich wiederum sehr, sehr enttäuscht hat, wütend gemacht hat, aber auch sehr traurig.
Kopfschütteln im Saal und auch ein Nicken bei den Betroffenen aus den alten und neuen Bundesländern im Publikum. Viele von ihnen haben ähnliche Erfahrungen machen müssen im Umgang mit Sportorganisationen. Vor allem den verantwortlichen Funktionären an der Verbandsspitze gehe es nach wie vor um den Ruf und das Image der Organisationen und nicht um Respekt vor den Betroffenen und Anerkennung ihres Leids. Eine wirklich aufrichtige und glaubwürdige Entschuldigung sei ein Zeichen für die Übernahme von Verantwortung für das Geschehene und deshalb so wichtig, klingt es in Gesprächen am Rande der Veranstaltung durch. Karin wünscht sich,
dass man nicht immer hergeht und sagt, die DDR gibt es nicht mehr, also können wir das andere auch vom Tisch wischen. Natürlich gibt es die DDR nicht mehr, aber wir tragen diese Geschichte ein Leben lang mit uns rum.
Kurz nach der Tagung in Schwerin betrachtet Karin, die ehemalige Leichtathletin, ihren Auftritt dort als Marathonlauf. Der habe sie motiviert. Jetzt, so sagt sie, will sie viele weitere folgen lassen.
Auch Ex-Fußballerin Nadine Dobler hat einen langen Weg hinter sich, von der Betroffenen zur Aufklärerin. Sie kämpft jetzt gegen Missbrauch, hilft mit der Beratungsstelle Anlauf gegen Gewalt Opfern, berät Verbände und auch die Politik. Alle Schicksale, die ihr anvertraut werden, sagt sie in unserem Podcast Players, alle Schicksale haben ein gemeinsames Merkmal.
Dieser eine Übergriff in der Kabine, diese 1:1-Situation alleine in der Kabine und dieser einmalige Vorfall, das ist es nie. Also nach unseren Erfahrungen ist es das nie. Es hat einen Vorlauf, dass diese Taten vorbereitet werden. Natürlich auch so vorbereitet werden, dass sie keine negativen Auswirkungen für den Täter haben.
Auch deswegen gibt es die Beratungsstelle Anlauf gegen Gewalt. Nadine Dobler erzählt darüber viel mehr noch in unserem Podcast. Players gibt's in unserer Audiothek und auf vielen anderen Plattformen. Olaf Nicolai war früher mal Fechter, heute fotografiert der aus Halle an der Saale stammende Konzeptkünstler lieber. Für seine neue Ausstellung hat Nicolai eine ungewöhnliche Idee umgesetzt und zugleich schöne wie verwirrende Werke geschaffen. Er hat sich dafür den Original-Parabolspiegel ausgeliehen, mit dem traditionell immer das olympische Feuer angezündet wird. I never look at you from the place from which you see me, heißt seine Ausstellung in der Berliner Galerie Eigen und Art. Mit Hilfe des historischen Objekts schaut er aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auf das Phänomen Olympia. Und Tom Mustroff hat sich für uns auf dieses Kunstprojekt eingelassen.
Der Brennspiegel von Olympia hat schier magnetische Wirkung.
Das ist
Noch vor der Eröffnung der Ausstellung strömt schon Publikum durch die Räume der Galerie Eigen und Art. Eine Delegation aus Taiwan besichtigt die Bilder, die der Parabolspiegel reflektiert, der seit 1936 die olympische Flamme am historischen Ort in Griechenland entzündet. Als Spiegel ist er allerdings ein Paradox, betont der Konzeptkünstler Olaf Nicolai.
Als ich ihn endlich in die Hand bekommen habe, habe ich gar nichts gesehen. Ist ein Parabolspiegel, ne? Da ist eigentlich nicht so viel zu sehen, weil das Licht, was in diesen Parabolspiegel reinfällt, soll ja möglichst nicht wieder rauskommen. Also nicht wieder bei mir ankommen, damit ich ein Bild sehe, sondern soll das ja schön auf einen Brennpunkt hin ableiten, dass es dort schön heiß wird. Und Parabolspiegel sind eigentlich Bildvernichtungsmaschinen.
Viel Energie entsteht im Brennpunkt aber doch.
Wir haben mal die Hand reingehalten, um mal zu sehen, was da für Temperaturen entstehen. Und das ist schon extrem heiß.
Der Spiegel ist seit 1936 in Olympia im Einsatz, zu nur einem Zweck.
Mit diesem Spiegel wird nach wie vor die olympische Flamme entzündet.
Olaf Nicolai bekam ihn von der Person, die die olympische Entzündungszeremonie leitet, für sein Kunstprojekt zur Verfügung gestellt. In der Ausstellung sieht man die Bilder, die Nicolai in einer Art Experimentalfotografie dennoch aufnehmen konnte. Säulengänge von Olympia sind erkennbar, allerdings stark gestaucht und verbogen. Grüne Farbpunkte mischen sich hinein, sie stammen von Bäumen und Sträuchern ringsum. Und auch das Blau des Himmels taucht auf in diesen Bildausschnitten. Sie sind konzentrisch geformt, geben die Wölbung des Spiegels wieder. Für Nicolai ist der innen gekrümmte Parabolspiegel ein regelrechter Metaphernproduzent, gerade auch, wenn man damit auf die Olympischen Spiele blickt.
Was passiert eigentlich, wenn ich Bilder sehe? Und wie teilen wir bestimmte Standpunkte, um überhaupt Bilder wahrnehmen zu können, die gleichen Bilder wahrnehmen zu können? Also schon allein, wann sehe ich in diesem Spiegel ein Bild? Hat man nicht auf einer metaphorischen, sondern auf einer sehr realen Ebene ähnliche Prozesse, die wir Ideologie nennen? Also welche Perspektiven teilen wir? Welche Verzerrungen nehmen wir für das als korrekte Verzerrung an, nach dem Motto, das ist das Bild, wo es was stimmt.
Hinzu kommt, der Spiegel und auch die ersten Fackeln für den olympischen Fackellauf wurden von deutschen Firmen wie Carl Zeiss und Krupp für die Spiele von 1936 in Berlin der Nationalsozialisten gebaut. Die Spiele waren eine große Inszenierung der damaligen Machthaber. Blickt man allerdings genau in und auch auf den Spiegel, ergeben sich überraschende Details. Fackellauf und Parabolspiegel waren in ihren Ursprüngen kein genuines Projekt der nationalsozialistischen Propagandamaschinerie.
Am Anfang habe ich erst gedacht, dass es inszeniert wurde mit Leni Riefenstahl in ihrem Beginn vom Film so ein tolles, schönes, mythisches Moment hat. Ne? Na, die hat einfach Glück gehabt, dass das so gepasst hat.
Die Idee des Fackellaufs wurde bereits in den 1920er Jahren vom jüdischen Archäologen und Sportfunktionär Alfred Schiff vorgeschlagen. Schiff grub selbst in Olympia, nahm als Kampfrichter auch an Olympischen Spielen teil. Und er leitete aus seiner antiken Forschung die gleichermaßen verbindende wie erhebende Praxis des Feuers, das weitergetragen wird, ab. Schiff verlor 1933 alle offiziellen Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland. Karl Diem, der Organisationschef der Spiele, hielt aber seine schützende Hand zumindest bis 1936 über ihn. Schiff konnte im Begleitprogramm der Spiele noch die Ausstellung »Sport der Hellenen« im Berliner Pergamonmuseum ausrichten, freilich ohne, dass sein Name dort genannt wurde. Diem selbst verlor 1933 wegen seiner jüdischen Ehefrau alle Ämter im deutschen Sport. Das IOC hielt an ihm aber fest als Chef des Organisationskomitees. Das könnte dem jetzigen IOC-Chef Thomas Bach sogar als Argument dienen, wenn er im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auf die Unabhängigkeit des Sports von der Politik pocht.
Wir können nicht alle Probleme dieser Welt mit Sport lösen. Und damit darf man ihn nicht überfrachten. Wir müssen uns der Frage zuwenden, wie können wir dieses Spannungsfeld auflösen? Dazu gehört die klare Abgrenzung zwischen Sport und Politik. So muss der Sport die Autorität der Politik respektieren und die Politik muss diese verantwortungsvolle Autonomie des Sports respektieren.
Das sagte Bach im März beim politischen Forum Ruhr in Essen. Er begründete damit, warum er russische und belarussische Sportler wieder zu Wettkämpfen zulässt. Dass der Angriffskrieg Russlands den Olympischen Frieden gebrochen hatte, So etwas wie die heilige Formel des antiken wie des modernen Olympias ist für Bach offenbar kein ausschlaggebendes Argument in seiner Positionierung des Sports gegenüber der Politik. In seiner Rede in Essen äußerte sich Bach auch positiv gegenüber einer Bewerbung Deutschlands für die Olympischen Spiele 2036, 100 Jahre nach den Olympischen Spielen im NS-Staat. Spiegelkünstler Nikolai hält dies für eine interessante Herausforderung.
Ich denke, man wird dem Datum 2036 nicht entgehen. Also es ist einfach da. Und wenn man selbst mit so einem Datum umgehen möchte und auch ein Konzept hat, wie man diese ganze Geschichte und diese ganzen historischen Dimensionen positionieren möchte, dann wäre das ein interessantes Unternehmen. Ich würde nicht glauben, dass das IOC von sich aus das in einer Weise tut, wo man sagt, aha, das ist ja interessant.
Zu einer Aufarbeitung würde die Würdigung des jüdischen Archäologen und Sportfunktionärs Alfred Schiff gehören. Ebenso die Aufarbeitung der Rolle Karl Diems. Der schützte einerseits seinen jüdischen Kollegen, war andererseits wegen seiner Neigung, Sport und Militär zusammenzudenken, in die Kriegspropaganda der Nationalsozialisten eingebunden. Mit dem Olympischen Feuer wurde 1936 auch ein Hochofen der Krupp-Werke entzündet. Aus dem dort geschmiedeten Stahl wurden Waffen gebaut, die wenig später ganze Jahrgänge olympischer Athleten auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs töteten. Auf all diese komplexen Zusammenhänge fällt jetzt das Licht des Spiegels, der sonst in Olympia die Flamme entzündet und dessen Bildproduktion bis Ende Mai in Berlin zu sehen ist.
Tom Mustroff über ein spannendes Kunstprojekt in Berlin. Einige der Fotografien mit dem Olympischen Parabolspiegel haben wir auf unsere Webseite gestellt, damit Sie sich auch ein Bild zu diesem Beitrag machen können. deutschlandfunk.de/sport ist die Webadresse. Im Sommer bei der Europameisterschaft hatten die deutschen Basketballer schon eine richtig schwere Gruppe erwischt. Jetzt bei der anstehenden Weltmeisterschaft wird es auch nicht viel einfacher, sagt Armin Lehmann nach der WM-Auslosung in Manila.
Im japanischen Okinawa trifft das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ab dem 25. August auf Gastgeber Japan, auf die starken Australier und auf Finnland, gegen das die deutschen Basketballer zuletzt in der WM-Qualifikation erfolgreich gespielt hatten. Bei der Weltmeisterschaft werden dann auch die deutschen NBA-Spieler aus der amerikanischen Profiliga zur Verfügung stehen und mit Dennis Schröder und den Wagner-Brüdern sollte das Team, das im letzten September bei der EM in Berlin die Bronzemedaille holte, auch in Asien bei der WM eine gute Rolle spielen.
Und ein Basketballergebnis aus der Bundesliga liegt schon vor des heutigen Abends. Oldenburg bezwingt Ludwigsburg mit 93-80. In der anderen Partie zwischen Bonn und Braunschweig führt Bonn derzeit mit 83-77. Da sind aber noch 2 Minuten zu spielen. Und weil die deutsche Damen-Basketball-Nationalmannschaft ja 2026 das WM-Turnier hier in Deutschland ausrichten wird, spricht meine Kollegin Marina Schweizer morgen in Sport am Sonntag mit der Ex-Nationalspielerin Linda Fröhlich. Der Termin ist sicherlich also auch nochmal vorzumerken. Was bleibt noch? Bei der Schachweltmeisterschaft zwischen dem Russen Jan Nepomniachtchi und dem Chinesen Ding Li Ren geht es nach 14 Partien in den Tiebreak. Die letzte reguläre Runde heute endete Remis, sodass es nach dem Gesamtstand von 7-7 im Schnellschach mit verkürzter Bedenkzeit um den Titel geht. Der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen hatte auf die Titelverteidigung verzichtet. Damit geht dieser Sport am Samstag zu Ende. Mein Name ist Astrid Ravohl. Ich danke im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse und wünsche einen weiteren schönen Abend.